Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde. Ich habe durch ein Versehen mit meinem nervösen Zeigefinger von dem nun folgenden Interview circa eine Minute nicht aufgezeichnet. Das tut mir furchtbar leid. Ich habe die Begrüßung des Herrn Wilken sozusagen rausgeschnitten und den ersten Teil der Sätze, die er gesprochen hat. Und zwar erzählt er, dass er aufgrund einer Krankheit zwei gebrochene Füße hatte und zu Hause war, dann im Internet sich für Optokopter und Gyrokopter interessiert hat und praktisch eine Google-Suche angeworfen hat und dabei festgestellt hat, dass die Geräte, für die er sich interessiert, 25.000 kosten sollen. Genau an dieser Stelle frage ich nach.
Also 25.000, da meinen Sie 25.000 Euro mit. Ist das richtig, Herr Wilken?
Ganz genau, 25.000 Euro meine ich damit.
Das ist ein stolzer Preis, da würde sich manch einer ein Auto für kaufen und dann hätte er schon ein sehr schönes Auto. Das haben Sie natürlich nicht gemacht, oder?
Nein, dieses Gerät, da habe ich Glück gehabt, ich konnte dieses Gerät gebraucht kaufen. Und zwar ist das auch ein Tierfilmer, der wohnt in Hannover und filmt auch sehr viel in Afrika. Gut, der hatte das in der Zeitung, dass sie ein gebrauchtes Gerät verkaufen will, oder besser gesagt im Internet. Dann habe ich ihn hingemailt, ob das Gerät noch zu haben ist. Das war aber weg und er sagte, dieses neue Gerät, was er jetzt hat, möchte er auch verkaufen. Gut, das war kurz vor Weihnachten, da habe ich meiner Frau gesagt, wir müssen jetzt die Sachen packen und dann nach Hannover fahren. Und da bin ich auch mehr oder weniger so ins kalte Wasser gesprungen. War ein schlechter Tag, also es nieselte und schneite zwischendurch. Somit konnte ich das Gerät natürlich auch nicht ausprobieren. Und habe das mehr oder weniger blind gekauft. Ich habe da schon gesagt, also wenn nun gar nichts läuft, dann gebe ich das Gerät zurück. Und da ist er auch drauf eingegangen.
Und also bei 2.500 Euro, da muss man ja auch irgendwie erstmal drüber nachdenken eigentlich, ob man das wirklich haben will. Sie sind da also hingefahren, haben sich das angeguckt, was sie da gekauft haben. Hier hängt auch noch von dem ersten Bild ein Foto an der Wand. Es sieht nicht viel anders aus als das Gerät, was jetzt hier auf dem Tisch steht, was ihr aktuelles Fluggerät ist. Aber trotzdem will man das natürlich erstmal ausprobieren. Das geht bei Eis und Schnee natürlich schlecht, oder?
Ganz genau so sieht's aus. Dann habe ich hier einen Bekannten, der hat den Schlüssel für die Sporthalle und da konnte ich die Sporthalle sonntags kriegen. Da ist ja auch kein Wind und schön viel Platz. Dann habe ich den ganzen Winter über in der Sporthalle erstmal geübt mit dem Gerät, wie es überhaupt zu handhaben ist und dies und das. Bis ich dann im Frühjahr den ersten Flug gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe Blut und Wasser geschwitzt, wie das Ding das erste Mal nach oben gegangen ist. Weil da hat man mehr oder weniger so einen kleinen Wagen am Himmel hängen. Und das ist schon also ein saudummes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Kamera, die da drunter hängt, hatten Sie die mitgekauft? Haben Sie das so, wie das da auf dem Foto ist, gekauft? Oder haben Sie gar keine Kamera dazu bekommen?
Ja, also dieses Gerät mit der Kamera habe ich so komplett gekauft.
Ging es dabei um Fotografie oder ging es dabei um Filmen?
Es ging in erster Linie um Fotografie, weil ich auch Internetseiten herstelle und viele Firmen, die fragten einfach an, Mensch, kannst du mir da nicht irgendwie noch eine Luftbildaufnahme mit reinsetzen? Dann bin ich mal mit einem Flugzeug hoch gewesen, habe da mal ein paar Fotos gemacht. Aber das kann man mehr oder weniger vergessen, weil ich diese Ausrüstung von Kameras auch nicht besitze. Da muss man schon so ein Rohr vorhaben, um überhaupt was einigermaßen rauszukriegen.
Also lange Brennweite und große Entfernung. Oder wenn man mit dem Flugzeug tiefer fliegt, dann ist man wahrscheinlich sehr schnell über sein Zielobjekt drüber hinweg, sodass man irgendwie praktisch nur Millisekunden hat, um überhaupt auszulösen, richtig?
Ganz genau so sieht's aus. Also ich muss ein Flugzeug immer mit 200 bis 250 Stundenkilometer oben halten. Und das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel richtig tief gehe, einfach zu schnell. Also da kann man gar nicht gegen reagieren.
Also ich habe das auch mal versucht. Ich hatte mal die Möglichkeit, bei einem befreundeten Piloten mal so eine Runde mitzufliegen und dann war da eher das Problem, dass der praktisch immer im Kreis um das Objekt geflogen ist. Und mir war nachher schon ganz schön schwindelig und ich habe so einen halben Drehwurm da bekommen. Und man ist ja so oder so irgendwie Kräften ausgesetzt in so einem Flugzeug. Hubschrauber ist, glaube ich, auch nicht so ideal, ne? Weil das alles wackelt und rappelt.
Richtig, so sieht's aus. Gut, also wie Sie jetzt schon sagten, also man ist da schon ganz schön Kräften ausgesetzt da oben. Und überhaupt, um die Kamera erstmal stillzuhalten, das ist schon ein Kunststück für sich. Und da ist man mit so einem Gerät natürlich wesentlich besser dran. Mhm.
Gut, so jetzt Aufträge waren da oder ich sag mal Interessenten an entsprechend guten Luftbildern. Und dann haben Sie Ihr ursprüngliches Gerät, was Sie da in Hannover gebraucht, erworben haben, von einem Tierfilmer in Betrieb gesetzt, sind hochgeflogen und das hat selbstverständlich sofort alles wunderbar geklappt.
Nein, das ist eben nicht der Fall. Also zu Anfang hatte ich schon richtige Startschwierigkeiten. Also in der Turnhalle sah noch alles ganz toll aus, da sind natürlich auch keine Winde, gar nichts. Aber wie ich dann nach draußen kam und das Ding nach oben gebracht hatte, erstmal hat man mit Wind zu kämpfen. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, dass die Motoren zu heiß wurden, dass die Elektronik da nicht so sauber reagierte, wie sie eigentlich reagieren sollte. Bis ich dann gesagt habe, jetzt mache ich Nägel mit Köpfe, setze da eine neue Elektronik rein und das Gerüst auch neu. Also dieses Gerüst, was ich jetzt habe, ist wesentlich größer. Dadurch liegt er natürlich auch wesentlich stabiler in der Luft. Und
okay, also 8 Motoren. Warum sind das 8 Stück?
8 Stück hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich oben bin und da fällt ein Motor aus, und aber auch 2, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dieses Gerät nach unten zu bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Quadrocopter, also mit 4 Motoren habe, da braucht nur ein Motor auszufallen und das Gerät fällt vom Himmel. Dann gibt es noch einen Hexacopter mit 6 Motoren. Gut, wenn da ein Motor ausfällt, man kriegt den nach unten, aber es ist schon also wesentlich schwieriger. Von daher ist es natürlich besser, ich habe 8 Motoren und er hat den Vorteil, also er liegt wesentlich sauberer in der Luft, also nicht so wackelig eben. Ne?
Also zum Fotografieren muss das Gerät natürlich möglichst ruhig in der Luft stehen. Wenn ich da jetzt so einen Film drehe, dann kann ich eventuell noch in der Nachbearbeitung dafür sorgen, dass das Bild ein bisschen stabilisiert wird. Aber wenn ich ein Foto habe und das rappelt und schockelt alles, dann wird das Bild natürlich unscharf. Und ich glaube, Sie werben damit, und ich sehe das ja auch hier an der Wand hängen, dass Sie wirklich gestochen scharfe Luftaufnahmen machen können. Wäre so ein Foto, wie wir das hier an der Wand sehen, überhaupt denkbar, das mit einem Flugzeug zu machen?
Nein, mit dem Flugzeug ist es eigentlich undenkbar, solche Fotos zu machen. Das kriegt man einfach nicht hin. Ich habe das also wirklich ein paar Mal ausprobiert, aber es geht einfach nicht. Also insofern ist so ein Gerät schon sehr gut.
Okay, also die Erkenntnis, die Sie da gewonnen haben, ist möglichst viele Motoren, möglichst stabiler Aufbau. Wie viel Last kann dieses Gerät, was wir jetzt hier sehen, heben?
Ich könnte damit 1200 Gramm heben, aber je leichter das Gerät darunter ist, desto besser fliegt er auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel an der Grenze gehe, dann wird das natürlich auch schwieriger, dieses Gerät zu fliegen. Ne?
Okay, kommen wir mal so ein bisschen zu der Technik, die Sie da verbaut haben. Also ich versuche noch mal eben kurz zu beschreiben, was ich sehe. Ich sehe so eine Art Umhängepult, wo eine mehr oder weniger, ich würde das mal als handelsübliche Fernbedienung aus dem Modellbau titulieren. Da steht drauf Graupner, das ist, glaube ich, neben Robbe so eine typische Modellbaufirma, ne?
Ganz genau so sieht's aus. Das Graupner ist eine ganz bekannte Marke. Dann habe ich hier oben ein Yeti-Modul drauf. Über dieses Yeti-Modul habe ich die Möglichkeit, die Höhe zu sehen, die Entfernung zu sehen, die Himmelsrichtung zu sehen und wie viel Akku ich noch, also wie viel Zeit ich noch habe, um wieder runterzukommen. Also das ist eigentlich sehr praktisch.
Das heißt, das Gegenstück von dem Yeti-Modul ist in Ihrem Fotokopter verbaut.
Ganz genau, so sieht's aus.
Und das überträgt dann per Funk, da ist ja nochmal so eine kleine separate Antenne dran.
Das überträgt per Funk die Daten zu eben diesem Yeti-Modul, ja? Mhm.
Gut, wie viele von diesen, ich sag mal, also es gibt hier so ein vorwärts, rückwärts, links, rechts Gebilde, wie von einem, von so einem kleinen Modellbauauto und entsprechende Trimmer. Wie steuert man das dann an?
Also es sieht so aus, ich habe links diesen Hebel, wenn ich den nach vorne schiebe, dann gebe ich Gas. Wenn ich den nach links oder rechts drücke, dann drehe ich den Fotokopter um die eigene Achse, je nachdem, wo ich den hinsteuere. Dann habe ich hier nochmal rechts den Hebel. Da kann ich mit nach vorne fliegen, nach hinten fliegen oder seitwärts, so wie ich möchte. Dann habe ich hier nochmal einen kleinen Schalter. Da kann ich, wenn ich den jetzt nach oben geschickt habe und das Ganze wird mir jetzt zu brenzlig, dann könnte ich den auf Coming Home schalten und der würde dann zu mir zurückkommen. Da, wo er gestartet ist, kommt er dann auch zurück.
Also mit anderen Worten, per GPS gesteuert, geben Sie ihm eine Heimatposition vor.
Ganz genau.
Von da heben Sie mit dem Gerät dann ab. Und wenn irgendetwas Unvorhergesehenes, eine Windböe, zum Beispiel das Gerät außerhalb Ihrer Sichtweite tragen würde, über einen Zaun, über eine Mauer hinweg, sodass Sie gerade keine optische Kontrolle haben, könnten Sie diesen Schalter betätigen und das Gerät würde selbsttätig mit der Kamera zurückkommen und vor Ihren Füßen landen.
Genauso sieht's aus. Und das ist eben der große Vorteil. Es kann ja immer irgendwas Vorhergesehenes, Unvorhergesehenes passieren. Dann habe ich aber immer die Möglichkeit, dass ich ihn eben zurückhole. Hier habe ich nochmal diesen runden Knopf. Da kann ich die Kamera praktisch mit schwenken, wenn ich auf 45 Grad oder eben auch auf senkrecht. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Knopf sitzen. Da kann ich die Fotos mit auslösen.
Mhm. Gut, das Ganze ist jetzt noch zusätzlich ausgestattet mit einem kleinen Videomonitor. Der ist also jetzt, diese Fernsteuerung, die wir gerade beschrieben haben, die ist in so einem kleinen Umhänge, wie nennt man das, Transportgeschirr oder so etwas, dass man sich das vor den Bauch schnallen kann. Und dann ist dort da dran aber noch so ein kleiner Videobildschirm. Und der zeigt dann live das Bild, welches die Kamera, die Videokamera, die Sie praktisch auf das Objektiv der Fotokamera geklebt haben.
Ganz genau, so sieht's aus. Also die kleine Kamera sitzt auf dieser großen Kamera. Wird natürlich auch automatisch mit geschwenkt und ich habe hier, wie Sie eben schon sagten, diesen kleinen Monitor. Da kann ich das genau verfolgen, was der da oben sieht, habe ich auch auf meinem Monitor. Das ist natürlich ein unheimlicher Vorteil. Ich habe hier jetzt noch ein zweites Pult, was der Kunde zum Beispiel umhängen kann. Der sieht das gleiche auf dem Monitor, was ich auf dem Monitor sehe und hat auch die Möglichkeit, über sein Pult Fotos zu machen.
Also der Kunde, der dann mit Ihnen unterwegs ist, könnte dieses Pult umhängen und dann selbsttätig die Kamera auslösen, in dem Augenblick, wo er der Meinung ist, jetzt ist der richtige Winkel gekommen.
Ganz genau so sieht es aus.
Okay, damit haben Sie auch die Funktion Steuerung des Gerätes und Fotos auslösen, praktisch getrennt. Es muss ja nicht nur der Kunde sein, es kann ja auch noch ein Kollege sein, der irgendwie hilfreich.
Ja, so sieht's aus. Und der müsste mich eigentlich nur dirigieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel oben bin und der Kunde sieht das meistens anders, wie ich das sehe, zum Beispiel, wenn er jetzt ein bestimmtes Foto haben möchte, dann kann er zu mir sagen, ja, du musst etwas mehr links, etwas mehr rechts oder etwas tiefer. Und dann kann er eben auslösen. Und insofern, das kommt auch sehr gut an bei den Kunden, muss ich sagen.
Gut. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal eben zum Gerät selber. Also wie gesagt, ich hatte schon gesagt, so 8 Arme. In der Mitte ist so ein Plexiglas verkleidete Elektronik drin. Ist das eigentlich wettergeschützt?
Ja, dieses ist wettergeschützt und außerdem habe ich hier noch praktisch einen Überrollbügel drüber, wenn der nun wirklich aus welchen Gründen auch immer, kopfüber runterkommt, damit diese Elektronik auch einigermaßen heile bleibt.
Okay, also man sieht hier durch so ein Plexiglas, Kuppel oder Dom, möchte ich das mal bezeichnen, sieht man eine Platine mit ein paar elektronischen Bauteilen, also wenig spektakulär, aber sieht natürlich ganz witzig aus. Diese am Ende der acht Arme ist jeweils so ein Motor befestigt und die Rotorblätter sehen aus wie Carbon. Stimmt das?
Ja, die sehen nicht nur so aus, das ist auch Carbon. Also ich hatte diese Flügel gibt es auch in Kunststoff, aber da hatte ich sehr viele Probleme mit. Wenn ich dann oben war, dann hat es Klitz gemacht und dann waren einige Flügel gebrochen. Und wobei ich mit diesen Carbonflügeln überhaupt keine Probleme mehr habe. Das hat sich richtig bezahlt gemacht. Zudem haben wir hier Motoren drauf mit 250 Watt pro Motor. Also das ist schon eine richtig hohe Leistung. Das sind Außenläufer. Also das heißt, diese Motoren haben keinen Verschleiß. Die haben keine Kohlebürsten. Die laufen praktisch, das Gehäuse läuft um diese Wicklungen zu, wenn man so will. Und dadurch haben die eine unheimliche Kraft und verschleißfrei.
Gut, dann gibt es eine Aufnahme unterhalb dieser Elektronikkuppel für einen Batteriepack oder Akkupack. Da muss natürlich ordentlich was kommen. Wie lange kann man mit einer Akkuladung ungefähr in der Luft bleiben?
Ja, also das sind 5000 mAh Akkus, die ich hier drunter habe. Und das kommt ein bisschen auf den Wind an, aber so zwischen 10 und 12 Minuten kann ich damit oben bleiben.
Okay, da kann man sich ja so eine kleine Eieruhr stellen, dass man da nicht irgendwie so lange fliegt, bis er runterfällt. Oder ist das vielleicht auch abgesichert?
Nein, das ist schon abgesichert über dieses Yeti-Modul. Da kann ich ablesen, wie viel Volt ich da noch drin habe. Und dann außerdem gibt es ja noch einen Warnton, dass es jetzt unbedingt Zeit wird. Man kann ja auch mal unter irgendeinem Umstand abgelenkt werden. Und dann gibt es einen Warnton und dann muss ich aber wirklich runter.
Gut, die Kamera ist in so einem Körbchen verbaut, was man mit Servomotoren um 2-3 Achsen drehen, schwenken kann. Ja. Also praktisch sind alle Richtungen möglich, inklusive senkrecht nach unten. Und an der Gegenlichtblende von der Kamera, da haben Sie diese gerade eben schon mal angesprochene Videokamera, mit der man praktisch in etwa den Bildwinkel hat, was die Kamera da zu sehen bekommt.
Ganz genau so sieht's aus, wie Sie eben schon sagten. Diese Aufhängung hat Servos dran. Diese Servos gleichen das auch ziemlich aus, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Windböe kommt und der Kopter macht plötzlich einen Schlag. Der versucht das schon einigermaßen auszugleichen, natürlich nicht zu 100%. Und von daher bin ich jetzt im Moment am Basteln. Das ist jetzt ziemlich neu auf dem Markt, kommt aus Hongkong. Da sitzen richtige Motoren drin und da hat man den 100%igen Ausgleich. Also wenn ich hier nachher die Kamera drin hängen habe, da gibt es kein Verwackeln mehr. Es ist tatsächlich so, als wenn ich diesen Fotokopter oben auf dem Stativ stehen habe und da rührt sich gar nichts mehr.
Also ich versuche das nochmal zu beschreiben. Das ist so eine Konstruktion, so wie zwei Us aneinander geklebt. In dem einen U kann sich das zweite U sozusagen bewegen. Und dort wird dann die Kamera angebracht, also eine etwas andere Konstruktion als dieses Körbchen, was im Moment noch unter dem Kopter ist. Es sind auch noch ganz viele irgendwelche Gummilager und sieht alles sehr technisch aus. Ich kann vielleicht mal gleich noch ein paar Fotos machen und die dann an diese Folge dran kleben. Es ist jetzt sehr schwierig, das hier so mit Worten zu beschreiben, wie das aussieht. Wir haben auch leider heute sehr schlechtes Wetter erwischt. Eigentlich hatte ich noch eine kleine Kamera mitgebracht und hatte gehofft, dass wir noch eine Runde fliegen können und so ein, zwei Luftbilderchen noch machen, die man dann so zur Veranschaulichung an den Artikel und an diesen Podcast dran heftet. Aber ich fürchte, das wird fast ausfallen. Hier sehe ich jetzt noch so ein paar Spezialantennen, die da so aus dem Gerät selber rausgucken. Hier ist eine Geschichte, die aussieht wie so ein kleiner Rotor, aber wohl eine Antenne ist. Was ist das für ein... wofür ist das?
Das ist eine spezielle Anfertigung, diese Antenne. Da gibt es einen Elektroniker, der hat diese mal entwickelt. Und zwar ist das eine Rundum-Antenne, der empfängt von allen Seiten und hat auch einen sehr guten Empfang. Und von daher habe ich diese Antenne hier drauf gebaut.
Was wird da empfangen?
Das ist eigentlich nur für die Übertragung von der kleinen Filmkamera zu meinem Monitor an der Fernsteuerung.
Ah, okay. Gut. Ja, ansonsten kann man das kaum mit Worten beschreiben. Also so das typische Bild von so einem Quadcopter, Hexakopter oder Optokopter hat man ja irgendwie vor Augen. Wenig spektakuläre Sachen. Wenn man das einschaltet, dann gibt es hier relativ lustige Geräuschkulisse. Können wir die nochmal herbeiführen?
Ja. Also es ist immer so, dass die Fernsteuerung zuerst eingeschaltet wird, damit er das Signal empfängt und danach kommt der Octocopter. So, und jetzt werde ich den Octocopter einschalten. Ja, dieses einzelne Gepiepe heißt, dass er jeden Motor einzeln durchtestet, ob das soweit okay ist. Mhm. Wenn jetzt kein Piepen bei einem Motor wäre, dann würde er mir das schon melden, dann würde gar kein Geräusch kommen. Mhm. Und von daher weiß ich gleich, die Motoren sind soweit okay.
Gut.
Dieses Piepen jetzt, das ist, weil ich hier diesen Hebel umgelegt hatte. Den darf ich aber erst umlegen, jetzt zum Beispiel Coming Home, darf ich aber erst umlegen, wenn ich oben bin. Und von daher gibt er mir das Signal, irgendwas ist da nicht richtig eingestellt. So, jetzt versuche ich mal, das Ganze auszugleichen. Also in dem Motor einfach mal ein Signal zu geben. Jetzt sieht man auch schon, die Kamera kann ich jetzt auch schon bewegen. Kleinen Moment, ich habe dieses Kamera noch nicht eingeschaltet.
Okay. Also im Prinzip wird jetzt hier alles der Reihe nach durchgetestet, ob es sich in sämtlichen Achsen bewegen und drehen lässt. Und es hier auf einem norm handelsüblichen Fotostativ ist jetzt schon der Empfänger für diese Kontroll-Videokamera montiert. Und man kann jetzt also schon das Bild dann da sehen und beobachten. Ne?
Genau, wenn ich jetzt die Kamera schwenke, da kann ich gleich sehen, das schwenkt auch genauso mit, wie das da oben eben passiert. Ne? Mhm. Okay, jetzt starte ich den Motor mal. Also ich habe ihn da festgesetzt, also nicht, dass er nach oben kann. Mhm. Starte ich den einfach mal.
Das ist ja auch schon mal nicht schlecht.
Das Ganze steht jetzt auf so einem Tisch. Den habe ich da speziell für gebaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwas dran gebastelt habe und ich bin mir da nicht sicher, ob er jetzt richtig funktioniert. Das sind doppelte Platten und jetzt zum Beispiel hätte ich auch die Möglichkeit, den zur Seite zu kippen. Und so weiß ich natürlich genau, wie er denn auch richtig reagiert. Ne?
Ja, eine beeindruckende Geräuschkulisse macht das ja schon. Und irgendwie hier in diesem relativ kleinen Raum, wie viel mögen das sein, 20, 25 Quadratmeter, da ist auch schon ganz schön Wind aufgekommen, als diese Rotoren jetzt gelaufen sind. Also ich glaube, dass das mitsamt der Kamera und allem abhebt. Okay. So, jetzt muss natürlich erstmal Safety first alles wieder abgeschaltet werden, sonst haben wir das Ding gleich auf dem Kopf sitzen oder sonst wo. Okay. Also, das Fliegen mit so einem Fotokopter ist eigentlich darauf ausgelegt, dass sie möglichst gut eine Position halten können, um dort etwas auszusteuern und dann genau das Bild zu machen, wie sie es brauchen. Habe ich das so in einem Satz wiedergegeben?
Ja, das haben Sie sehr gut wiedergegeben. Also die sind eigentlich speziell dafür konstruiert, um irgendwo dieses Gerät genau zu positionieren und eben auch schöne Fotos machen zu können. Dazu müsste ich vielleicht sagen, also man hört und sieht ja viel im Fernsehen über Kopter und die wildesten Gerüchte. Ich muss dazu sagen, also ganz so sieht es nicht aus. Ich muss da eine Lizenz für machen für dieses Gerät, um das überhaupt fliegen zu dürfen mit Kamera. Da kursieren so viele Gerüchte, also dass man zum Beispiel in den Nachbarsgarten fliegen kann und da den Nachbarn ausspionieren und dies und das. Wenn ich das machen würde, wäre ich meine Lizenz los und ich dürfte das Ding nie wieder fliegen. Also von daher ist das schon ziemlich abgesichert, finde ich.
Also es ist ja auch der Einsatzbereich bei Ihnen ist ja sehr stark abgegrenzt und es ist, ich würde mal sagen, weit weg von dem Bereich Spielzeug. Also ich bin mir nicht sicher, aber es macht hier den Eindruck, als wenn da gar nicht mehr so super viel obendrauf gehen würde, außer vielleicht einer Leistungssteigerung, dass man mehr Traglast oder so etwas hat. Die ganze Anlage, so wie wir die hier gerade beschrieben haben, was muss man dafür ungefähr rechnen, wenn man etwas Ähnliches sich anschaffen oder bauen wollte?
Ja, wenn man sich sowas anschaffen will und selber da ganz gut drin ist, dieses Gerät zu bauen, also so um die 10.000 müsste man trotzdem rechnen. Also das muss man schon anlegen.
Das ist ja weit entfernt von diesem Spielzeugpreis, den man so normalerweise für die Einstiegsgeräte gewohnt ist. Also es gibt ja die, seitdem in der Türkei diese Drohne da von der Polizei abgeschossen wurde, diese Phantom DJI-Drohne, ist das ja wieder so ein bisschen aufgekommen, dass alle mal so geguckt haben, kann man das gebrauchen, kann man das nicht gebrauchen. Ich hatte mir einen Nachmittag mal die Videos angeguckt, da ging es um Kalibrierung des Gerätes, da musste man also ganz wilde Schalterakrobatik ausführen, um dem Gerät zu sagen, Achtung, jetzt kommt hier deine Home-Position. Ist das bei Ihrem Gerät genauso oder merkt er sich das selber?
Nein, das merkt er sich schon selber. Also ich brauche da nicht groß dran rumschalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Gerät einschalte, dann merkt er sich diese Position, hier bin ich gestartet. Und wenn ich auf Coming Home gehe, dann geht er auch dahin zurück. Also da brauche ich nicht groß noch was machen. Das merkt er sich schon selber.
Und die GPS-gesteuerte Navigation braucht das nicht, braucht wahrscheinlich eine Zeit, bis er überhaupt weiß, wo er ist, ne?
Ganz genau. Wenn ich das Gerät einschalte, dann muss ich erstmal warten, bis ich mindestens 6 Satelliten habe auf mein Gerät. Das kann ich auch über dieses Yeti-Modul sehen. Also unter 6 sollte man nicht fliegen. Also er kann bis zu 11 Satelliten kann er auf einen Schlag finden. Also von daher ist das schon eine ziemlich sichere Sache.
Gut. Sichere Sache ist das in allererster Linie für die daran montierte Kamera und natürlich auch für Leute, die mit diesem Gerät in die Quere kommen. Wie schwer ist das? Haben Sie da eine Vorstellung von?
Ja, so um die 5 Kilo ist das. Also etwas unter 5.
Das tut richtig weh, wenn man das auf den Kopf bekommt. Und ich vermute mal, da geht auch einiges kaputt, wenn das so jetzt runterstürzen würde. Haben Sie schon mal einen Absturz erlebt mit einem Ihrer Fluggeräte?
Ja, habe ich auch schon. Das war mit dem ersten Gerät. Gott sei Dank war keiner in der Nähe und ist auch in einen Roggenfeld runtergekommen und somit also so gut wie nichts passiert.
Also außer, dass ein paar Roggenähren in der Gegend rumgekoptert wurden, ist dann wahrscheinlich die Sache noch glimpflich abgegangen. zu dem Ausfall, wie wahrscheinlich ist das, dass ich mir so ein Gerät kaufe und dass ein Motor ausfällt und alles, was dran ist, mit runterfällt?
Ja, es kann schon vorkommen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Quadrocopter nehme mit 4 Motoren und da fällt ein Motor aus, dann geht er nach unten. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also den wird man nicht runtersteuern können. Also, wobei ich jetzt zum Beispiel diesen mit 8 Motoren, da kann schon bis zu 2 Motoren ausfallen. Und ich könnte den immer noch nach unten kriegen. Also das ist eben der große Vorteil.
Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der mich auch mehr oder weniger hier auf Sie gebracht hat. Schönen Dank nochmal an den Jörn, dass der das so eingefädelt hat, dass wir heute das Interview führen konnten. Der erzählte mir vor kurzem von einer Anzeige, wo jemand in einer Zeitung nach seinem Quadrocopter fahndet hat. Also selbst wenn man so ein Bausatzgerät hätte oder wie bei dem DJI-Gerät, da ist ja das ist ja fertig, das nimmt man nicht einfach aus der Schachtel und schaltet die Fernsteuerung ein und fliegt sofort los, sondern muss sich da erst ein bisschen mit beschäftigen, ne?
Ganz genau so ist es passiert. Zu dem Zeitpunkt lag ich auch im Krankenhaus und ein Bekannter von mir wollte mich besuchen und sagte, Mensch, hast du das schon gesehen? Da ist einer mit so einem Gerät abgestürzt und hatte die Zeitung dann auch mitgebracht. Und ja gut, ich hatte natürlich Langeweile im Krankenhaus, habe ihn dann angerufen und gefragt, wie das passiert ist. Ja, ich habe mir dieses DJI-Gerät gekauft und habe die Akkus dann reingetan, aufgeladen und bin losgeflogen. Ja, und dann hat er sich um eine eigene Achse gedreht, ist immer höher und höher. Und irgendwann konnte ich ihn nicht mehr sehen und ich habe ihn bisher auch nicht wiedergefunden. Also so sollte man es auf keinen Fall machen. Das müsste schon im Voraus erstmal programmiert werden, bevor man damit startet. Also da muss man schon wissen, was man tut.
Also genau wie bei einer Kamera gilt eigentlich, dass man sich erstmal das Handbuch irgendwie ein bisschen anliest. Zumindest die Sachen, wo vielleicht noch Transportsicherungen drin sind oder so und so die erste Inbetriebnahme. Also ich will diese DJI-Geschichte jetzt gar nicht so schlecht reden, weil die haben auch eine ganze Menge Videos, die das verdeutlichen, was man da alles machen muss, um mit dem Gerät dann auch sicher abzuheben. Wie gesagt, ich hatte mich da selber nochmal für interessiert und habe so einen Sonntagnachmittag investiert und habe mir das alles mal durchgeguckt. Aber es war schon viel und ich denke auch jetzt an dem Gespräch, was ich mit Ihnen geführt habe, da ist ganz wenig Fotografie drin vorgekommen. Da ist mehr Servo, Fernsteuerung, Motor, Strom, Ampere, Antenne und so. Und ein ganz klein wenig Auslöser und Film und Bild und Foto. Ja, also vielen Dank. Es ist ein bisschen ernüchternd jetzt, weil ich auf dem Hinweg noch das Gefühl hatte, Sie sagen mir, oh, das ist eine tolle Sache, da nimmt man 500, 600 Euro in die Hand und kauft sich so ein Gerät und dann hat man da schon Flugspaß. Aber erstmal die Preise, die Sie so in den Raum geworfen haben, die mit Sicherheit auch aktuell wahrscheinlich realistisch sind und die Transportlasten, um eben eine größere Kamera auch transportieren zu können, die sprechen eigentlich dagegen, sich so eine Kleinigkeit zu kaufen. Herr Wilken, erstmal vielen Dank. Haben Sie noch einen Tipp für unsere Hörer, falls sich da jemand interessiert? Gibt es irgendwelche guten Foren?
Ja, als Tipp hätte ich vielleicht, wenn sich da wirklich einer für interessiert, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich bin auch ganz gerne bereit, also denen behilflich zu sein, wenn er sich so ein Ding zusammenbauen will. Und ich habe auch Bekannte, die sind Elektronikingenieure und irgendwie hilft man sich da gegenseitig weiter und von daher müsste das schon klappen.
Also mit anderen Worten nehme ich mal mit, die Fotokopter-Gemeinde ist klein, aber sehr hilfsbereit.
Genauso sieht's aus, ja.
Okay, bis hierhin. Herr Wilken, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Und bis demnächst.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.